Guten Morgen auch von mir. Gemeinschaft in der evangelischen Kirche, das ist tatsächlich meine geistliche Heimat. Aber ich stehe hier heute Morgen auch als Botschafter der christlichen Schule Kiel. Als solcher komme ich immer wieder mal zu euch und darf predigen. Und vor einigen Jahren habe ich schon mal über genau diesen Text gepredigt, der gerade eben vorgelesen wurde und der eigentlich der Predigttext für heute ist. Und dann habe ich gedacht, Herr, was willst du mir sagen? Soll ich nochmal über diesen Text predigen? Und ich habe nicht das Ja gehört und von daher habe ich mich dann umentschieden und habe gedacht, ich predige euch über das, was hinten rankommt. Er hat sich ein Stück zurückgezogen, auf Sichtweite zwar, aber eben doch ein paar Schritte von den anderen entfernt. Denn irgendwie ist ihm das gerade alles zu viel geworden. Klar, das Essen auch, dass er, ja man muss sagen, in sich hineingeschlungen hat. So ein üppig gefülltes Buffet gab es für ihn schon lange nicht mehr. Aber auch all das andere, too much. Das ganze Setting, die ausgelassene Stimmung seiner Leute, die ihm alle Augenblicke neu zuprosten, ihm auf die Schulter klopfen oder auch in den Arm nehmen. Dazu die neuen Klamotten, so neu, so sauber, dass er ständig Angst hat, hoffentlich mache ich die nicht schmutzig oder gar kaputt. Nein, viel zu viel, das alles. Eine mega Diskrepanz zu dem, was er hinter sich hat. Im Ausland gelebt und dort auch als Ausländer behandelt worden. Aber sowas von, nix mit Say No to Racism. Manchmal den ganzen Tag nichts zwischen die Zähne gekriegt und erst im Schutz der abendlichen Dunkelheit an solch minderwertige Lebensmittelreste gekommen, dass ihm die Ausbeute beim Containern dagegen als Sterneessen vorgekommen wäre. Und dazu noch die ständig weiter wachsende Last des Gefühls, versagt zu haben, und zwar auf ganzer Linie versagt zu haben. Ja, er war in ein tiefes schwarzes Loch gefallen, ganz tief, den Blick in die Zukunft radikal entzaubert, radikal. Und außerdem drückte ihn die Last des Wissens, seine Leute enttäuscht zu haben, aber sowas von enttäuscht zu haben. Und jetzt winkt gerade einer von genau diesen Leuten zu ihm rüber. Was stehst du da hinten? Fragt ihn der Blick. Komm doch hierher, wo wir feiern, dich feiern, ruft die herbeiwinkende Hand. Aber irgendwie wollen die Beine gerade noch nicht, denn der Kopf ist immer noch bei dem, was hinter ihm liegt. Und er erinnert sich noch einmal daran, wie das alles war. Wie er sowas von auf den Holzweg geriet und das lange Zeit selber noch nicht einmal merkte. Ich zitiere Lukas 15 ab Vers 11. Jesus erzählte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen, ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, aber mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. In der Pubertät, da nabelt man sich ja vom Elternhaus ab. Erst emotional und schließlich auch räumlich. Man wird vom jungen Menschen, der völlig von seinen eigenen Eltern abhängig ist, wir sind ja Nesthocker, wenn wir auf die Welt kommen, da wird man zu einem unabhängigeren Wesen. Ich unterrichte eine 6. Klasse, wobei nach den Sommerferien ist das eine 7. Klasse. Unser Thema war gerade Sexualität des Menschen. Das ist spannend in der 6. Klasse, Sexualität des Menschen. Da wird noch richtig viel gekichert. Das war unser Thema. Und es ging auch um Spannungen in der Beziehung zu den Eltern. Und ich habe mitgekriegt, so bei manchen der Kids, da geht es schon richtig ab zu Hause, also richtig ab. Und bis sich das widerlegt, da haben Eltern wie Kinder noch einiges vor sich. Der junge Mann in unserer Geschichte, so denke ich, der ist am Ende dieses Prozesses des Abnabelns angekommen. Er zieht von zu Hause weg, allerdings in der verschärften Form, nämlich auf Nimmerwiedersehen. Das ist jedenfalls der Plan. Und das ist auch die Begründung dafür, dass er seinen Vater bittet, ihm den Pflichtteil seines Erbes auszuzahlen. Wäre heute meines Wissens so rechtlich undenkbar, war damals auch moralisch unerhört. Aber was schert ihn das schon, wenn er denkt, der andere ist für mich gestorben? Und das ist dieser Jahr, wenn einer auf sein Erbe nicht nur schielt, sondern geradewegs zielt. Den Sohn zieht es um jeden Preis weg von zu Hause, auch um den Preis der zerbrochenen Beziehung zu seinem Vater. Und die Fortsetzung der Geschichte, wir haben es noch gerade vor Augen gehabt, wir haben es wahrscheinlich auch noch im Kopf. Das in Naturalien, vielleicht auch in Immobilien ausgezahlte Erbe wird verkauft und mit dem Erlös reitet der Glücksritter ins Ausland. Und dann ist Party angesagt, den großen Mann spielen, bis er sein Vermögen durchgebracht hat. So viel war es dann offensichtlich doch nicht, beziehungsweise es gab wohl eine Inflation. Und dann steht er mit leeren Taschen da. Und dann kommt eine Wirtschaftskrise. Und eine soziale Absicherung gibt es nicht, hätte er damals als Ausländer auch gar keinen Anrecht drauf gehabt. Und am Ende hütet er Schweine, wo er doch aus einer Gesellschaft kommt, in der man Schweine verabscheut. Kontakt mit Schweinen, das ist damals in seiner Heimat gleichbedeutend mit dem Verlust der Menschenwürde. Oh, wie tief ist er gesunken. Sitzt ganz unten im schwarzen Loch. Der Zauber der Loslösung von zu Hause verflogen. Ganz weit und anscheinend auch auf Nimmerwiedersehen. Und er ist in eine tiefe Depression reingeraten. Am letzten Wochenende las ich die Sonntagsbeilage der KN. Ich zitiere mal daraus. Joanne K. Rowling schuf in ihren Harry Potter-Büchern die Dementoren als Symbol für die erbarmungslose Allmacht der Finsternis, die alles Fühlen aus den Lebenden saugen, bis sie nur noch leere Hüllen sind. Es gehört zu den perfiden Taktiken der Depression, dass sie sich selbst für endgültig erklärt, dass sie für Erkrankte jede Aussicht auf Heilung verbaut. Aber, so fährt der Autor Imre Grimm fort, aber sie hat nicht recht, Heilung ist möglich. Und am Ende zitiert er die Schauspielerin Nora Tschirner. Die musste bereits mehrfach eine depressive Episode durchleiden. Nach der letzten schrieb sie bei Twitter einen Gruß an diejenigen unter ihren Followern, die eine eigene Krise noch nicht überwunden haben. Sie schickte ihnen, Zitat, ein Winken aus dem Leben danach. Ist schön hier. Das hat mich berührt, als ich das las. Ich weiß selber, wie das ist, habe selber eine depressive Episode gehabt als junger Mann. Auch dem jungen Mann im Gleichnis vom verlorenen Sohn wird solch ein Winken zuteil. Allerdings nicht bei einer Begegnung, sondern aus einer Erinnerung. Der Erinnerung an diejenigen, die ihm stets wirklichen Halt gegeben haben in seinem Leben. Und das ist die Familie. Seine Familie. Und damals, zur Zeit Jesu und bis ins hohe Mittelalter, war die Familie mehr als nur dieser kleine Verwandtschaftsverband von Mutter, Lebensabschnittsgefährten und 1,57 Kindern. So sieht es ja bei uns im Durchschnitt aus. Damals gehörte dazu eine große Hausgemeinschaft mit weiteren Verwandten, mit Mägden, mit Knechten, ja sogar mit Sklaven. Und diese Sozialgemeinschaft des Hauses, diese erweiterte Familie mit Gesinde und Hof, die diente eben auch der sozialen Absicherung aller, die dazugehörten. Und aus diesem Grunde hielt sich der Staat damals vollkommen raus. Eines Tages jedenfalls, als in der Synagoge seines Heimatortes wie jeden Tag das 18-Bitten-Gebet gesprochen wird, in dem es unter anderem dankbar heißt, du Herr, ernährst die Lebenden mit Gnade, befreist die Gefesselten und hältst die Treue denen, die im Staufe schlaben. Als im Bretterverschlag, in dem während der Erntekampagne die Tagelöhne seines Vaters übernachten, zwischen Abendessen und Einschlafen mancher tiefe, satte Rülpser zu hören ist, als im Schweinestall, in dem er selber schläft, das Knurren seines leeren Magens lauter ist als das Grunzen der bei ihm letztlich immer noch abscheuerregenden Tiere. An diesem Tag winkt die Erinnerung an das, was er aufgegeben hat, so unmissverständlich, dass er beschließt, die Decke der Verdrängung, des Ausweichens, der Beschönigung, die bislang der Realität ihre scharfen Konturen nahm, wegzunehmen und endlich anzuerkennen, wie tief bin ich gesunken, hab meine Menschenwürde verloren. Eigentlich ja noch mehr, war immerhin der Sohn des Hausherrn. Aber das ist vorbei. Ach, nur ein bisschen Wert zurückkriegen. Nicht der große Max, aber doch wenigstens so wie die Tagelöhner bei uns zu Hause. Die haben ihr gutes Auskommen und ich komme hier vor Hunger fast um. Und ich zitiere noch einmal den Originaltext. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er wird nicht betrogen. Im Gegenteil, er macht sich auf den langen, langen Weg zu seinem Vater und der hat schon scheinbar nach ihm Ausschau gehalten, hat das vielleicht jeden Tag getan, läuft dem Sohn nun voller Mitleid entgegen, fällt ihn um den Hals und küsst ihn und er so denkt, sag mal, bin ich hier im falschen Film? Von so einem überragenden Happy End hat er niemals geträumt. Und dann gibt's für ihn das volle, unerwartete Programm. Der Vater lässt ihn in ein festliches Gewand kleiden, setzt ihm einen Ring an und lässt ihm Schuhe bringen. Und das Gewand steht dabei sinnbildlich für die Ehre, der Ring für die Übertragung der Vollmacht und die Schuhe für den Überfluss. Und als er dann später, während des Festes, das sein Vater für ihn gibt, sich nach dem Essen ein paar Schritte zurückgezogen hat von den anderen, weil ihm das alles zu viel geworden ist, und die dramatischen Ereignisse der vergangenen Jahre vor seinen inneren Augen noch einmal wie in einem Schnelldurchlauf Revue passieren, dann nimmt er endlich wahr, dass ihn mittlerweile schon mehrere angucken, als wollten sie fragen, was stehst du da hinten? Und sein Vater ihn heranwinkt, nun komm doch herbei, wo wir feiern, wo wir dich feiern. Und er lässt sich bitten, er lässt sich rufen und geht wieder zu denen, die er im tiefsten Grunde seines Herzens immer vermisst hatte, und ist wieder zu Hause. Und er sagt, ist schön hier. Ich habe als junger Mann keine überschäumende Pubertät durchgemacht, habe mich von meinem Elternhaus quasi normgemäß abgenabelt, aber was ist schon normgemäß? Waren jedenfalls keine nennenswerten Differenzen, die ich hatte mit meiner Herkunftsfamilie und bis heute nicht habe. Aber als ich etwa 15 war, da hat sich etwas entscheidend verändert. Da habe ich nämlich zum ersten Mal erfahren und habe mit dem Herzen begriffen, dass ich einen himmlischen Vater habe. Und dass ich diesen himmlischen Vater und seinem Sohn wirklich vertraue. Bekehrung nennen Christen sowas. Nach Hause kommen würde man sagen, wenn man im Sprachgebrauch des Gleichnisses von dem Sohn bleibt, den sein Vater verloren hatte. Den sein Vater verloren hatte und der dann doch wieder zu ihm zurückkam. Und genau darum geht es Jesus in diesem Gleichnis auch, zu zeigen, dass alle Menschen ein himmlisches Zuhause haben und einen himmlischen Vater. Gott, der jede und jeden von uns herzlich liebt. Und wenn ein Mensch dann zu ihm findet, Zitat Jesus in einem der beiden inhaltsverwandten Gleichnisse, die wir eingangs vorgelesen bekommen haben. Und wenn ein Mensch dann zu ihm findet, ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Wenn Sie merken sollen, dass das heute Ihr Thema ist, dass das dein Thema ist, dann scheu dich nicht, zu Gott nach Hause zu kommen. Mach dich auf den Weg. Gott eilt dir entgegen. Und jeder Gottesdienst ist auch so ein Entgegeneilen Gottes zu dir. Und hier in dieser Gemeinde, da gibt es viele Menschen, die dich auf deinem Weg unterstützen wollen, damit du nach Hause kommst. Ist schön hier. Könnte man ja Amen sagen. In meinem Konzeptentwurf für diese Predigt hatte ich als Zusammenfassung über das, was ich bisher gesagt habe, geschrieben, bei Gott sein heißt nicht mehr auf dem Holzweg sein. Bei Gott sein heißt nicht mehr auf dem Holzweg sein. Aber dann stand da auch noch eine zweite Zeile, die mir kam in der Vorbereitung und die lautete, bei Gott sein ist aber mehr, als über dem Stall zu wohnen. Erinnern Sie sich, als der junge Mann am Boden lag, da bei den Schweinen, da kam ihm sein Zuhause wieder in den Sinn, sein Vater. Aber was ihm überhaupt nicht in den Sinn kam, das war wieder in den engsten Kreis der Familie zurückzukehren. Diese Chance rechnete er sich nicht aus. Nein, sein Plan war, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das heißt, der Sohn hätte sich durchaus mit dem Status, den Rechten und natürlich auch den Pflichten und der Unterkunft der Tagelöhner zufrieden gegeben. Ich kannte mal einen Tagelöhner in der Gegend, wo ich herkomme. Ich komme aus Angeln, schönste Gegend der Welt. Rolf hieß der Tagelöhner. Wobei, irgendwann blieb Rolf bei einem Bauern hängen und dann ist man ja kein Tagelöhner mehr. War landwirtschaftlicher Helfer. Aber egal, Rolf wohnte in einer Kammer über dem Stall, die aus einfachen Brettern gezimmert war. Nicht im Bauernhaus, in der Kammer über dem Stall und nur vom Stall aus über so eine steile Leiter konnte man in diese Kammer kommen. heute unmöglich, denke ich. Und Rolf ist da auch nicht mehr. Rolf ist gut untergekommen im betreuten Wohnen der Werkstätten. Wunderbar. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Wenn du Gott gefunden hast, wenn du Gott bereits gefunden hast, wo bist du denn bei Gott? Im Haupthaus oder über dem Stall? Ein Theologe beschrieb das mal in einem anderen Bild. Ich zitiere: Ich hatte mich über Jahre daran gewöhnt, irgendwo Brombeeren zu pflücken und hatte überhaupt nicht gemerkt, dass neben mir der Dornbusch brennt. Und der Dornbusch steht hier wie in der Mose-Geschichte sinnbildlich für die Anwesenheit Gottes. Sich mit kleinen Dingen zufrieden geben und das Eigentliche nicht sehen, das kann dir auch in der Gemeinde passieren. Das kann dir auch als Bekehrter passieren. Frag dich bitte mal selbst, kann es sein, dass auch du bislang nur die kleinen Früchte des Glaubens nascht und noch gar nicht in die intensive Beziehung zu Gott getreten bist? Dass auch du dich mit dem Bretterverschlag über dem Stall zufrieden gibst, wo dir doch eine ganze Wohnung im Hause deines Vaters zusteht? Du bist dir nicht sicher? Dann überprüf doch bitte, beweg dich dann und wann der Gedanke, dass in deinem Glauben irgendwie keine Bewegung ist, dass der Glaube dich nicht wirklich bewegt und auch dein Glaube nur ziemlich wenig bewegt. In der Bibel steht über den Glauben, dass, Zitat 2. Korinther 3, Vers 18, dass unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass wir Christus immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Anteil an seiner Herrlichkeit. Die Macht, die er in unserem Leben sichtbar werden lassen will, die ist grenzenlos. Gott kann dafür sorgen, dass seine Leute für ihn und seine Sache Feuer und Flamme sind. Leidenschaftlicher Glaube. Sollte genau diese Beschreibung an deiner Lebens- und Glaubenswirklichkeit vorbeigehen, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass du auf dem Holzweg bist. Dass du in der Kammer über dem Stall lebst, aber nicht im Hause deines Vaters, wo du als sein Kind hingehörst. Und wenn es so ist, was tun? Was tun? Gott kommt man mit Ehrlichkeit am nächsten. Gott kommt man mit Ehrlichkeit am nächsten. Und wenn du merkst, dass das dein Thema ist, dass du nicht wirklich bei Gott angekommen bist, dann mach dich auf den Weg. Auch für dich gilt, Gott eilt dir entgegen. Er ist ständig auf dem Weg zu uns. Und hier in der Gemeinde gibt es viele Menschen, die dich auf deinem Weg unterstützen werden. Weil die das kennen, wie es dir geht, weil es ihnen häufig genauso geht. Und weil auch sie solche sind, die auf dem Weg sind. In Bewegung hin zu Gott. Wir sind immer auf dem Weg hin zu Gott. Bei Gott und doch nicht bei Gott. Und dennoch bei ihm zu Hause. Unser Zuhause finden bei Gott. Ist schön hier. Amen.